Siehst du auch, dass ich auch schon ein bisschen platt bin jetzt. Bitte gib mir auch nochmal Kraft, Herr. Und sprich du. Und ja, rühr du jeden da an. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht, Herr. Und das finde ich so beeindruckend, wie du Geschichte schreibst mit jedem Einzelnen von uns, wie du uns nachgehst. Und so sprich uns jetzt auch bitte an, Herr. Amen. Okay. So. Mal ganz kurz. Blub, blub. Wenn ich die Evangelien lese, dann geht es mir häufig so, dass ich mir denke, Jesus hätte ganz gut daran getan, wenn einer seiner Jünger ein Marketingfachmann gewesen wäre. Ja, also ich komme ja so ein bisschen aus der Richtung und ich lese so manche Episoden aus seinem Leben und ich denke mir so, oh Jesus, das hättest du aber tatsächlich ein bisschen geschickter einfädeln können. Also da hätte man schon ein bisschen besser was machen können. Also das fängt zum Beispiel schon mal an, ganz einfach mit seiner Geburt, ja. Also Gott wird Mensch und er kommt auf diese Welt und du denkst dir, kadabum, das muss doch, hey, mit Pauken und Trompeten einhergehen, oder? Und was ist? Ich meine, er kommt so im hintersten Winkel der damaligen Welt in irgendeinem, das war tatsächlich fast ein Loch. Ja, also das war nicht so ein netter Stall, wie wir jetzt denken, irgendwie bei uns die Kuhställe, die sehen ja noch ganz hübsch aus. Das war wahrscheinlich irgendwie so einfach nur in Fels gehauen, so ein Loch. Da ist Jesus auf die Welt gekommen, ja. Und das ist Gott, der auf die Welt kommt. Und du denkst dir so, hättest du ein bisschen pompöser machen können. Also gut, man muss fair sein, ne. Es gab immerhin so ein bisschen eine himmlische Show dazu, ja. Da gab es diesen Engelschor. Aber wem ist der begegnet? Ein paar lumpigen Hirten. Also hätte ich da was zu sagen gehabt als Marketingberater, ich hätte gesagt, dieser Engelschor, das ist schon mal ein ganz guter Anfang, aber der muss natürlich eine Tournee machen, okay? Nicht nur hier auf irgendeiner Wiese auftreten, sondern da müssen wir schon mal von Stadt zu Stadt ziehen, am besten angefangen in Rom, ja, und dann können wir uns von mir aus bis Jerusalem durcharbeiten. Aber da muss ein bisschen mehr gehen. Das müssen ein paar mehr Leute mitbekommen als nur so ein paar. Dann wird Jesus groß und er fängt so sein Wirken an und er tut Wunder. Und ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal gewundert habt. Gewundert über die Wunder. Er heilt, wir haben das vorhin gesehen, ja, er heilt diesen Aussätzigen. Und was sagt er ihm? Sieh zu und erzähl niemandem davon. Sondern geh zu den Priestern und zeig dich ihnen. Und du denkst dir so, Jesus, Moment mal, das ist doch total cool, wenn der das erzählt, dass er geheilt worden ist. Also hallo, was ist denn das für ein Wahnsinnswunder? Da ist einer vom Aussatz geheilt worden, ja? Das war, also als Randnotiz, das war eines dieser messianischen Wunder, von denen man gesagt hat, vom Aussatz geheilt werden, wenn das passiert, das kann nur der Messias machen. Es gibt eine Ausnahme, ja? Einer ist mal vom Aussatz geheilt worden. Jetzt ist das für die Superschlauen. Wisst ihr, wer das war? Wer? Ja, okay, Miriam, stimmt. Es war aber, sagen wir mal, noch bevor so richtig das... Ja, wobei, das stimmt schon, ja? Ja, richtig. Wie ist der? Sehr gut. Ihr habt eure Kinderbibel gut studiert. Ja, die Geschichte ist nämlich in der Kinderbibel von meinem Sohn drin. Finde ich ganz interessant, ne? Dieser syrische General war das, ne? Der ist vom Aussatz geheilt worden. Und Miriam stimmt auch, ne? Ja, das stimmt. Okay, trotz alledem, es war so gesagt worden, wenn das passiert, das kann eigentlich nur der Messias machen, ja? Und jetzt kommt Jesus und er heilt diesen Aussätzigen. Das ist das Deluxe-Hardcore-Wunder schlechthin, ja? Also wenn das passiert wäre und ich wäre dabei gewesen, hätte ich gesagt, okay, Jesus, Wir müssen das nochmal machen, Kameras an, ja, wir müssen das echt mitfilmen, danach machen wir Interview mit dem Geheilten, ja, wie war das vorher, wie war das nachher, wie war das so alles. Und das müssen natürlich alle mitkriegen, okay? Alle müssen das erfahren. Und Jesus, der sagt, sag das nicht. Ich habe mich damals total gewundert darüber, wenn Jesus gekommen ist und da waren irgendwie so ein paar Dämonen und die haben immer gleich losgeschrien, ah, Jesus! Und Jesus, was sagt er? Schweigt. Und ich habe mir immer gedacht, hä, ist doch super, wenn die das sagen. Also, du willst doch bekannt werden oder was ist dein Ziel? Und das ist irgendwie verstörend, oder? Seltsam, warum macht er das? Ist doch sein Ziel. Und du hast auch ganz oft, wenn Menschen ihn als den Messias erkannt haben, dass er sagt, sag es niemandem. Und du denkst dir so, hä, was, ich meine, was willst du denn jetzt eigentlich? Und es macht den Eindruck, erst als Jesus ganz am Ende angekommen ist von seinem Weg, dass er sich sicher genug fühlt, dass er seine Identität preisgeben kann. Ja, er ist angeklagt worden und dann wird er gefragt, bist du der Sohn Gottes? Und er sagt, du sagst es. Und später wird er gefragt, bist du der König der Juden? Ja, du sagst es. An dem Punkt erst irgendwie, da packt Jesus aus. Vorher sagt er immer, bloß nichts sagen. Und du wunderst dich darüber. Und so gibt es immer wieder Dinge im Leben von Jesus, über die du stolperst, wo du sagst, ich verstehe dich nicht, warum machst du das? Was soll das? Wieso handelst du so? Und so wird es auch in deinem und in meinem Leben immer wieder Punkte geben, wo du über Jesus stolperst und wo du dich fragst, Jesus, wieso handelst du so? Oder wieso handelst du jetzt nicht? Du weißt doch, dass ich mir dieses oder jenes total gewünscht habe. Du weißt doch, dass ich darauf nur gewartet habe. Und es wäre ein leichtes für dich, das jetzt zu tun. Warum machst du nichts? Warum lässt du das zu? Jesus, ich meine, du hast doch die Macht dazu. Warum änderst du nichts dran? Warum änderst du nichts an meinen Umständen? Warum änderst du nichts an meinem Leben? Wieso passiert mir das jetzt? Und du wirst mit Jesus konfrontiert und du verstehst ihn nicht. Und du wirst an diesen Punkt kommen. Wenn ihr an diesem Punkt noch nicht wart, dann werdet ihr da hinkommen. Oder irgendwas stimmt mit eurer Beziehung mit Jesus nicht. Ich habe das vorhin schon gesagt. Wenn Jesus nicht euch dahin bringt, dass er euch auch ein Stück weit verstört, dann sucht. Ja, das ist irgendwie was, so unschön das ist, aber es gehört irgendwie dazu. Es ist so ein Part, den Gott spielt und den er immer wieder bringt, wo er uns herausfordert, wo er uns weiterführen will. Und wo es für uns die Herausforderung ist, okay, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit den Zeiten um, wo in mir irgendwie Zweifel hochkommen? Stimmt das eigentlich alles? Kann ich diesem Jesus echt vertrauen? Lohnt sich das eigentlich, dieser Weg, den ich gehe? Und ich meine, das ist das ist total die wichtige Frage. Das ist total die tiefgehende Frage. Ihr seid jetzt jung. Ihr habt euer ganzes Leben vor euch. Und mehr oder weniger die ganze Welt steht euch offen. Und ihr müsst euch das fragen. Will ich mein Leben mit einem verbringen, den ich nicht sehe? Das ist eine total berechtigte Frage. Und ihr müsst die klären, weil die wird irgendwann hochkommen. Ja, die wird irgendwann hochkommen. Und meistens kommt sie dann in den Krisen hoch. Meistens kommt sie gerade dann hoch, wenn in deinem Leben irgendwie es drüber und drunter geht. Wenn irgendwelche Veränderungen kommen, wenn Lebensänderungen reinkommen oder wenn irgendwelche Schicksalsschläge kommen und auf einmal fragst du dich so, boy, was habe ich da eigentlich gemacht? Lohnt sich das eigentlich? Bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Und du wirst an manchen Stellen Jesus nicht verstehen. Wir werden ihn nicht verstehen und wir müssen das auch sehen. Er ist Gott, okay? Er ist Gott. Und wir können nicht erwarten, dass wir alles verstehen, was Gott macht. Ich meine, deswegen ist er Gott. Was wir uns fragen müssen ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir in diesen Zeiten sind, wo wir uns echt fragen, so, soll ich nicht lieber aussteigen, soll ich nicht lieber die Notbremse noch ziehen irgendwie? Und ich möchte mit euch so eine Geschichte anschauen, in der genau das passiert, in der Jesus verstört. In der Jesus irgendwie, mir macht es den Eindruck, ziemlich bewusst sogar, Menschen vor den Kopf stößt. Und seine Jünger damit überhaupt nicht klarkommen und sie fragen, oh Mann, ey, was machst du da? Wir finden diese Geschichte in Johannes 6 und ich erzähle euch kurz mal so was zu dem Vorspiel, was da so passiert ist, ja? Also Jesus war unterwegs und er war ziemlich berühmt geworden. Riesige Massen von Menschen, die folgen ihm und wollen irgendwie bei ihm sein, das mitkriegen, was er macht und so. Und so ist es auch einmal, dass ihm tausende Menschen folgen und Jesus fordert einen seiner Jünger heraus dann, ja, und er sagt so, wie wär's, wenn du jetzt den Leuten da mal was zu essen besorgst, ja? Und naja, der sagt, naja, wie soll man das machen? Wir haben nicht genug Geld, um Essen zu kaufen. Und dann kommt ein anderer Jünger, der sagt, guck mal, hier haben wir 5 Brote und 2 Fische. Und dann macht Jesus ein gewaltiges Wunder. Und er sättigt 5.000, also nee, wahrscheinlich 10.000, ja, das ist nur von Männern die Rede. Also die Frauen und die Kinder sind da gar nicht mit dazugerechnet. Also sagen wir mal, an die 10.000 Leute macht Jesus satt. Und das war in der damaligen Zeit der Knüller schlechthin, okay? Ja, das war nicht so, dass du sagst, boah, ich hab Hunger, ey, wo ist denn hier mal wieder so ein goldenes M? Muss da was füllen oder... Also, da war einfach nichts. Da war nichts. Ja, ich war jetzt mit meiner Familie ein halbes Jahr in Kanada und wir waren ziemlich im Nirgendwo. Ja, da könntest du irgendwie wahrscheinlich 500 Kilometer fahren und da ist einfach nichts. Und wenn du mal in so einer Gegend bist, dann machst du dir über Essen ganz anders Gedanken irgendwie und überlegst dir, huh, haben wir jetzt auch hoffentlich genug zu essen dabei, weil da ist nicht eben mal zu Aldi gehen oder sonst was. Da ist einfach nichts. Und genauso war es damals auch. Da war einfach nichts. Und wenn dann einer kommt, der die Massen satt macht, boah, das ist der Knüller schlechthin. Ja, also, was war das Konzept der Römer? Brot und Spiele. Ja, die wussten, hey, so können wir die Massen bewegen. Was haben die Leute bei Jesus gesehen? Fast das Gleiche. Brot und Heilung ist fast das Gleiche wie Spiele, ja? Ist auch gute Unterhaltung. Und in dieser Story sind wir, okay? Riesenmenschenmenge da, wurde gerade satt gemacht und wir steigen ein. Da ist es, die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Und die Jünger, die sagen wahrscheinlich, yes, endlich geht's los. Die Leute erkennen, wer Jesus ist. Und wenn der erstmal König ist und wir sind seine engsten Freunde, dann werden wir auch ganz, ganz wichtig sein. Ja? Dann wird das richtig gut für uns. Und du denkst so, Jesus, der wird sich sicherlich auch freuen. Die Masse erkennt ihn. Und die Masse will ihn annehmen. Und jetzt kommt was Verstörendes. Jetzt kommt was, da stolpern wir drüber. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Seltsam, oder? Ist auch ein Stück weit seltsam. Ich meine, Jesus ist gekommen, er ist der König, okay? Und da sind Leute, die sehen, hey, der macht tolle Sachen und den wollen wir gern zum König haben. Und er hätte an der Stelle die Möglichkeit zu sagen, ich meine, der hätte schon mal 10.000 Leute um sich herum, das ist doch mal ein Anfang. Natürlich ist gegen die Römer immer noch ein bisschen schwer mit 10.000 Leuten, aber hey, da würden sicher noch viele andere dazukommen. Und Jesus sagt, nee, will ich nicht. Und er geht. Er geht weg. Und die Jünger, die haben sich sicherlich gewundert, so, hä, was ist jetzt los? Also, wieso gehst du jetzt? Was soll das? Jetzt geht's doch gerade richtig los. Jetzt sind wir doch da angekommen, wovon wir geträumt haben, ja? Du wirst König, wir werden deine Minister, alles wird gut, du bist der Messias, die Römer werden das Land verlassen und Jerusalem und Israel, das wird die Perle der Nationen werden. Alles wird toll werden. Und du gibst uns jeden Tag zu essen. Super. Und Jesus sagt, nee. Wisst ihr, das Problem war, diese Massen, die wollten Jesus zu ihrer Version König machen. Die haben gesehen, boah, der gibt uns was zu essen und der macht tolle Wunder, ja, da passiert was, da ist was los, den hätten wir gern zum König. Und Jesus sagt, nee, ich will nicht eure Version König sein. Ja, ich will König sein und ich werde König sein. Aber ich werde nicht zu einem König gemacht, der ich gar nicht bin. Und Jesus zeigt damit was, was in unserer heutigen Zeit irgendwie so ein bisschen selten geworden ist, nämlich Charakter. Charakter, ja? Er sagt, ich bin nicht darauf aus, dass die Leute und die Massen mir nachrennen. Da kann ich gerne drauf verzichten. Ich habe das mal gehört von so irgendwie von Musikern, die groß rauskommen wollten, und die haben gesagt, hey, das ist echt schwer, wenn du mal weit oben bist. Weil du bist ein Star für die Leute und die Leute machen dich zu dem Star, den sie gerne hätten. Ob du das jetzt bist oder nicht. Und genau das passiert hier bei Jesus, ja? Diese Massen wollen ihn zu einem König machen. Sie wollen ihn zu ihrer Version König machen. Zu dem, wo sie sagen, hey, das ist ein guter König. So stellen wir uns das vor, so wollen wir das. Und Jesus sagt, nee, ihr verpasst ja die Hauptsache. Ihr habt es noch überhaupt nicht kapiert. So ein König möchte ich nicht sein. Und er geht. Und die Jünger sind wahrscheinlich, die kriegen das nicht so ganz zusammen. Und ich möchte mit euch nochmal so eine Passage aus dieser Johannes-Verfilmung anschauen, ja? In der wir das sehen, wie Jesus diese Rede hält, die dann echt verstörend ist. Wo du sagst so, Jesus, was machst du denn jetzt? Also du kannst ja weggehen, aber jetzt noch sowas? Das ist jetzt ein bisschen arg viel, okay?
Diesen Brot isst, wird ewig leben.
Oh, wir brauchen Ton.
Das Brot, das ich...
Oh nein. Nochmal. Seid ihr bereit?
Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können.
Das löst einen heftigen Streit aus.
Wie kannst du uns dein Leib, dein Fleisch zu essen geben? Ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und nicht sein Blut trinkt, habt ihr keinen Anteil am Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn vom Tode erwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wohnt in mir und ich wohne in ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mich isst, leben durch mich. Dies also ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren aßen. Sie starben. Doch wer dieses Brot isst, wird ewig leben.
Dies sagte Jesus in der Synagoge von Kapharnaum. So lehrte er dort die Menschen. Als sie das hörten, sagten viele, die sich ihm angeschlossen hatten, was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören.
Jesus fordert die Leute also furchtbar heraus, ja? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Also das ist für uns schon irgendwie verstörend, ja? Wenn ihr irgendwie mal so zu einer evangelistischen Veranstaltung einladet, dann ist das wahrscheinlich nicht der beste Text, den du bringen kannst, weil, hey, was soll das, Jesus? Wie soll ich denn bitte schön dein Fleisch essen, ja? Wie soll ich dein Blut trinken? Und für die Leute damals, für die Juden, das war Affront 100%, ja? Die durften ja nicht mal einen Toten anfassen, weil dann waren sie schon unrein. Und jetzt sollen sie ihn essen und sein Blut trinken, also Kannibalismus. Und hallo Jesus, was ist denn los? Und ich kann mir vorstellen, also in meinem Film wäre das so, ja, die Jünger. Jesus, psst, du machst ja noch schlimmer. Hör doch auf. Und dann kommt Petrus angerannt und er sagt so, hier, komm, Nathanael, mach mal irgendeine Zwischensequenz. Jesus, wir müssen reden. Break. Jesus, hör mal zu, was du da gerade sagst. Ja, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber das kommt jetzt nicht so gut an. Und vielleicht kannst du noch mal was so ein bisschen von Nächstenliebe erzählen. Das kam viel besser an, okay? Das hören die Leute gerne. Oder so eine Geschichte von deinem Vater und seinem Sohn und so. Das ist gut. Auf sowas stehen die Leute. Ja, das wollen wir hören. Aber doch nicht Fleisch essen, Blut trinken. Das kommt ganz schlecht an. Und das kam auch tatsächlich ganz schlecht an. Und Jesus wusste das. Jesus wusste das, dass die Leute jetzt nicht schreien werden, hey, super, komm, wir essen Jesus auf. Er wusste es. Und er provoziert. Und er spaltet. Und was ist das Resultat? Was ist das Resultat davon? Viele seiner Jünger sagen empört, was er da redet, das ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Ja, seine Jünger, also jetzt nicht nur die 12, die haben da auch dazugehört, sondern so diese ganze Masse an Leuten, die ihm nachgefolgt sind, die haben gesagt, boah, das geht zu weit, Jesus, ja? Wir finden das sehr gut, was du so generell bringst. Und da ist schon viele Herausforderungen dabei. Aber was, also jetzt scheinst du irgendwie ein bisschen hohl zu drehen. Und dann heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Die gehen. Die sind genau an den Punkt gekommen, dass sie sagen, Jesus, ich verstehe dich nicht mehr. Ich ziehe jetzt die Bremse und ich hau ab. Ich komme mit dir nicht klar. Also was du da sagst, das geht mir echt zu weit. Was du da sagst, das ist zu hart, das ist zu schwer. Das passt jetzt irgendwie nicht so richtig in meine Lebensumstände rein. Und ne, ich gehe, tschüss. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Jesus wusste das. Also er wusste ganz genau, wenn er das jetzt sagt, dann werden viele gehen. Und Jesus, genauso wie er das Feiern liebt, liebt er die Extreme. In der Offenbarung, ja, da lesen wir von einem Brief, den Jesus schreibt. Da schreibt er, beziehungsweise er lässt einen Brief schreiben an eine Gemeinde, die es damals gab. Und er sagt zu dieser Gemeinde, ach, wenn ihr doch warm oder kalt wärt, aber weil ihr lau seid, spucke ich euch aus. Und ist euch klar, was Jesus da sagt? Wenn ihr doch warm werdet, also am liebsten wäre es mir natürlich, dass ihr mit mir warm werdet, dass wir uns gut verstehen würden, dass wir eine enge Beziehung haben. Oder dass ihr kalt werdet. Dass ihr mich ablehnt. Das wäre mir viel lieber, wie euer lauer Zustand. Ich möchte nicht eine Version von euch sein. Ich möchte nicht eine Version König sein. Ich möchte nicht eine Version Messias sein. Ich möchte nicht eine Version Jesus sein. Ich bin. Und ihr nehmt mich, wie ich bin, oder ihr lasst es bleiben. Und es ist mir lieber, dass ihr mich ablehnt. Es ist mir lieber, dass ihr sagt, Jesus, nee, ich möchte dich nicht. Als dass ihr so irgendwie so pseudoreligiös mitläuft. Ja, so, hey, ja, so ein bisschen Jesus und ich habe ja hier mein Armband rum, so, what would Jesus do? Woo. Aber eigentlich ist es mir ziemlich egal, was Jesus von mir will. Und was er so sagt und wer er ist. Ja, ich laufe so ein bisschen mit. Und Jesus sagt, ich finde das zum Kotzen. Ich spuck dich aus. Ja? Ich mag das nicht. Sei warm oder sei kalt. Und genau das Gleiche passiert hier. Er merkt, da ist eine Riesenmasse hinter ihm her. Und die sind irgendwie so ein Stück weit angetan von ihm, ja? Aber als er dann mit ihnen redet, der sagt ihr, hey, ihr habt überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Ihr habt überhaupt nicht verstanden, wofür ich diese Wunder getan habe. Diese Wunder tue ich nicht, um euch zu amüsieren. Diese Wunder sind nicht Mittel zum Zweck. Diese Wunder sollen euch etwas zeigen. Diese Wunder sollen zeigen, dass ich tatsächlich der von Gott Gesandte bin. Dass ich der Messias bin. Dass ich euch viel mehr geben kann, als mal ein bisschen was zum Essen. Und die Leute, die wollten das nicht verstehen. Die haben dann gesagt, komm, zeig uns mal noch ein Wunder. Und dann kommt es zu dieser Eskalation. Und Jesus lässt es voll drauf ankommen. Und er lässt es drauf ankommen, dass ihn Tausende von Menschen verlassen. Das ist doch verrückt, oder? Aber das ist auch irgendwie ganz, das ist auch ganz straight, ja? Jesus möchte keine halbscharigen Nachfolger, die so ihrer Version von ihm folgen. Jesus möchte das Ganze. Er sagt ganz oder gar nicht. Und dann wird es irgendwie persönlich für die Jünger. Ja? Jesus hat die ganze Zeit mit diesen Massen gesprochen. Und dann heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Und dann kommt dieser Vers. Und an der Stelle wird es voll persönlich. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Und in meinem Film würde Jesus zu den Leuten sprechen, die alle so um ihn rumstehen, ja? Und die gehen alle immer so weiter, ein Stückchen weg von ihm, die entfernen sich von ihm. Und die Jünger, die stehen da so mittendrin und die gehen auch immer so weiter, so ein Schrittchen zurück und so. Ja, da hinten haben wir was vergessen, gell? Die wollen sich auch so ganz, ganz dezent aus dem Staub machen, ja? Und Jesus, der schaut sich das an, wie die Leute ihn verlassen und er bleibt einfach stehen. Und er fragt seinen Jünger, ohne sich umzudrehen, wollt ihr etwa auch weggehen? Und ich glaube, dass Jesus an der Stelle, dass er traurig war. Ja, er wusste, was passieren wird. Und dennoch war er traurig, dass so viele Menschen sich von ihm abwenden. Und dann fragt er diese 12 Jünger ganz persönlich, die er ausgewählt hatte, wollt ihr etwa auch gehen? Und ich glaube, in ihm ist sowas wie Resignation auch ein Stück weit da. Und wisst ihr, das ist jetzt einfach wieder die Frage, wie sieht ein Jesus aus? Hat ein Jesus Gefühle? Hat er Emotionen? Kennt er das? Oder ist er mehr so dieser, emotionslose, der, an dem alles abbrandet, der sagt, mir ist ja eh alles egal. Kennt dein Jesus Gefühle? Hat dein Gott Gefühle? Weißt du, kannst du dir vorstellen, und das ist so irre der Gedanke, kannst du dir vorstellen, dass Gott traurig ist, wenn du dich von ihm abwendest? Und als ich mir diese Frage gestellt habe, da habe ich gemerkt, dass ich mich echt damit schwer tue, dass ich glaube beinahe, mein Gott hat keine Gefühle. Weil für mich ist dann so dieser Punkt da, Gott weiß doch eh vorher alles, von dem her wird er auch nicht enttäuscht sein, wenn ich mich abwende. Kannst du dir vorstellen, dass es Gott schmerzt, wenn Menschen sich von ihm abwenden, so wie ein Vater es schmerzt, wenn seine Kinder sich von ihm abwenden? Das ist schwer vorzustellen, oder? Ich meine, er ist schließlich Gott. Und Gott steht doch über allen Dingen. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus es auf der anderen Seite genießt, wenn du Zeit mit ihm verbringst? Kannst du dir das vorstellen? Also ich weiß, ja, wir kennen so Verse, ja, Zephania 3,17, wo es dann heißt irgendwie, siehe, der Herr, dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er jauchzt über dich mit Jubel, er schweigt in seiner Liebe. Ja, und die triefen ja gerade so von Emotionen. Der jubelt über dich. Aber kannst du dir das vorstellen, wenn du dich morgens hinsetzt mit einer Tasse Kaffee und einer Bibel und sagst, ich möchte jetzt mal ein bisschen beten und mal ein bisschen was lesen und über dich nachdenken und einfach Gemeinschaft mit dir haben. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus das genießt? Dass er dich genießt? Einfach so, wie du bist. Dass er dich so liebt, wie du bist. Ja, wir hören das so oft, aber glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Emotionen hat? Und genauso wie er dich liebt und wie er sich freut über deine Gemeinschaft, dass er trauert. Wenn du sagst, oh Jesus, nee, ich habe jetzt keine Zeit und nee, jetzt möchte ich auch nicht und jetzt muss ich das machen und jetzt, nee, geht jetzt auch nicht hin. Schwer vorstellbar, oder? Das ist irgendwie schwer. Für mich ist das echt schwer vorzustellen. Ich habe oftmals so einen gefühllosen Gott im Himmel, der eben einfach durch seine Allwissenheit zu einem gefühllosen Ding wird. Und das ist ja eigentlich Quatsch. Aber für mich ist das oft so, ich bete echt gern, ja, versteht mich nicht falsch, ich genieße das auch so, diese Gemeinschaft zu haben, aber wenn ich mir so darüber nachdenke, dann ist das oftmals doch eine Art Dienst, die ich da tue, ne? Ja, ich bete für die Gemeinde und ich bete für meine Freunde und ich bete für diese Welt und so weiter, ja? Und ich hänge mich da rein, so ein Stück weit schon auch einen Dienst. Und das gehört ja auch dazu. Aber die Tatsache, dass das eine Beziehung ist, die ganz persönlich ist, wo ich mein Gegenüber erfreuen kann und enttäuschen kann. Und es ist einfach die Frage, was hast du für ein Bild von Gott? Was hast du für ein Bild von Jesus? Ist dein Jesus emotional oder nicht? Und wisst ihr, in meinem Kopf, da weiß ich, ja, er ist es, denn er liebt mich. Und er hat mir das bewiesen. Er hat mir bewiesen wie kein anderer, dass er mich mag und dass er mich liebt. Er hat sich für mich an den Kreuz schlagen lassen. Er hat seine Liebe, hat alles gegeben. So absolut. Also das ist der Beweis. Ja? Jedes Mal, wenn ich es hinterfrage, Jesus, liebst du mich, dann muss ich in dieses Kreuz schauen und sagen, ja, das ist der Beweis. Du liebst mich tatsächlich. Du liebst mich. Wisst ihr, Liebe öffnet sich. Sonst ist es keine Liebe. Liebe macht sich verletzlich. Das ist das, was Liebe macht. Sonst ist es keine Liebe. Ich war als meine Frau und ich noch nicht verheiratet waren, da waren wir an so einem Punkt in unserer Beziehung, da habe ich gesagt, hey Anke, also entweder wir gehen jetzt weiter den Schritt und wir heiraten oder wir machen Schluss an der Stelle. Ich bin jetzt an einem Punkt, ich traue mich nicht weiterzugehen. Wenn ich mich dir weiter öffne und du gehst, dann wird mir das furchtbar wehtun. Und davor habe ich wahnsinnig Angst. Deswegen, wir müssen da jetzt Klarheit kriegen. An dem Punkt, wo du liebst und dich öffnest, machst du dich verletzlich. Du machst dich verletzlich. Und genau das Gleiche sehe ich doch auch bei Gott und bei Jesus. Jesus hat sich verletzen lassen, weil er liebt. Er hat sich absolut verletzen lassen, weil er absolut liebt. Und er möchte dich und er möchte mich. Wollt ihr etwa auch weggehen, fragt Jesus, um wieder zu unserer Geschichte zurückzukommen. Und vielleicht war er da, er wusste ja, okay, die werden bleiben. Und dennoch, vielleicht war auch so ein Stück weit Resignation da, ja, dass er gesagt hat, oh Mann, jetzt verlassen mich so viele. Und ich hoffe, ihr, meine besten Freunde, ihr lasst mich jetzt nicht im Stich, okay? Und ich glaube, die meisten Christen, die wenden sich nicht vom Glauben ab und von Jesus ab, weil sie irgendwie sagen, jetzt habe ich die Bibel gelesen und ich habe den Fehler gefunden. Das stimmt also doch nicht. Ich glaube nicht mehr. Das ist in den wenigsten Fällen der Punkt. Ja? Sondern meistens wenden sich Leute ab, einfach weil sie in persönliche Probleme kommen. Weil sie an irgendeinem Punkt in ihrem Leben kommen, wo sie merken, wow, jetzt wird es mir aber zu schwer mit der Nachfolge. Jetzt wird es mir zu hart mit der Nachfolge. Ja? Das ist mir jetzt zu schwer. Das ist mir zu hart. Das ist mir vielleicht auch zu irrelevant jetzt. Ja, ganz oft ist das in Beziehungen. Ja? Und du überschlägst so die Kosten und du sagst so, naja, er ist jetzt kein Christ, aber nicht jeder kann hübsch sein. Aber jeder kann Christ sein, oder? Und du gehst schon so von dieser Richtung an und du sagst, hey, ich krieg den schon rum irgendwie, dass er am Ende noch die Biege kriegt, dass er auch Christ wird. Und du sagst irgendwie, das ist mir jetzt zu schwer, dass ich jetzt mit dem oder mit der nicht zusammenkommen darf, nicht kommen kann. Ich weiß, das ist auch nicht so gut und das wird mir vielleicht nicht so gut tun, aber das ist es mir jetzt wert. Ich nehme mir jetzt, was ich will und ich lasse Jesus jetzt allein an der Stelle. Ich möchte nicht mehr folgen. Du sagst vielleicht, hey, mein Job, der ist mir sehr viel wichtiger als mein Christsein, ja? Und deswegen werde ich jetzt hier Vollgas geben und ich werde hier auch, wenn das sein muss, einfach mal die Unwahrheit sagen. Und ich werde diesen Lebensstil verfolgen. Es sind meistens diese Veränderungen und diese Wendepunkte in unserem Leben, wo es zu Entscheidungen kommt, wo wir sagen, diese Nachfolge ist mir zu schwer. Genau wie bei diesen Jüngern, die gesagt haben, das ist zu hart, das mache ich nicht mehr mit. Nee, Christsein ist mir jetzt zu anstrengend, das mache ich nicht mehr mit. Ich mache jetzt meine Version Christsein, das ist viel leichter, so Christ-Light irgendwie, ja. So wie vorhin bei McJesus, ja, ich hätte gerne das Jesus-Light-Menü irgendwie, so, ja, so ein kleines bisschen Jesus, das finde ich gut, aber nicht zu viel, bitte. Und du sagst, das würde mir zu viel kosten, das ist mir zu ungemütlich. Oder vielleicht ist es auch einfach frustrierend, weil nicht passiert, was du dir wünschst. Was auch immer es ist, du kommst an diesen Punkt, wo du sagst, ach nee, Jesus, jetzt reicht's mir mit dir. Und an diesem Punkt sind die Jünger. Und Jesus fragt sie, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und Petrus, der gibt so eine Hammer-Hammer-Antwort. Der gibt so eine super geniale Antwort. Und das, was er sagt, das wird euch aus so viel Trouble raushalten. Das wird euch so helfen. Schreibt euch diese, das, was Petrus sagt, lernt das auswendig. Und jedes Mal, wenn ihr an diesen Punkt kommt, dass ihr sagt, will ich gehen? Und Jesus fragt euch vielleicht, willst du etwa auch gehen? Dann stellt euch diese Frage. Ihr seid euch das schuldig, dass ihr euch diese Frage stellt. Die ist so wichtig, die ist so elementar und die wird euch so weiterhelfen. Hier ist sie. Herr, zu wem sollten wir gehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortet Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hast. Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Und das seid ihr euch schuldig, dass ihr euch diese Frage stellt. Ihr seid den Weg jetzt eventuell schon so weit gegangen. Dann wendet euch nicht einfach ab beim nächsten Schlag und geht weg, sondern stellt euch diese Frage. Okay, zu wem soll ich gehen? Denn eines muss dir klar sein. Wenn du dich von Jesus abwendest, dann wendest du dich etwas anderem zu. Oder du wendest dich jemand anderem zu. Und du musst dich fragen, ist es das wert? Ist es derjenige wert? Ist es die Sache wert? Zu wem sollte ich gehen? Zu wem sollten wir gehen? Wisst ihr, der Petrus ist an der Stelle auch frustriert, okay? Und die anderen Jünger, die stehen wohl so ein bisschen betröpselt da, als Jesus diese Frage stellt, so, und scharren so ein bisschen im Sand rum und gucken auf den Boden, so, wollt ihr auch gehen? Ja, eigentlich schon. Aber es will niemand sagen, ja, und die gucken alle so ein bisschen verklemmt zum Petrus und sagen, komm, Petrus, mach mal was, sag mal was. Und der Petrus, wo soll man wann hingehen? Und die anderen Jünger, die haben vielleicht gesagt, Petrus, haben wir jetzt nicht gedacht, dass du das sagst. Wir haben jetzt gesagt, ja, Jesus, wir würden jetzt auch gern wieder heimgehen. Aber Petrus, der schnallt das und der stellt die genau richtige Frage. Herr, zu wem sollten wir gehen? Wo soll ich denn hingehen? Soll ich wieder zurückgehen zu meinen Fischen oder was? Ja, das kann ich machen. Und dann angel ich noch ein paar Jahre und irgendwann sterbe ich. Und das war's dann vom Leben. Wo soll ich hingehen? Ich habe eine Sache erkannt und die glaube ich. Du bist der Heilige und du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Wer sonst kann mir das geben? Sind die Umstände so, wie ich es mir wünschen würde? Nein, 100% nicht. Der Petrus, der hat sich gewünscht, dass er jetzt der Chefminister ist, ja? Dass er jetzt der tolle Bringer ist, ja? Jesus ist der King und alle kommen jetzt zu ihm, weil Petrus, ja, das ist so die Nummer eins dann, vielleicht mit Johannes zusammen. Das hätte er sich gewünscht. Und jetzt rennen alle weg und er ist alleine da und er ist verstört und er versteht Jesus nicht und er versteht die ganzen Umstände nicht und er hat 1000 Fragen im Kopf. Aber er stellt diese eine wichtige Frage. Wo sollen wir sonst hingehen? Wo soll ich hingehen? Ich weiß es nicht. Die Situation ist Mist, aber ich habe keine Alternativen. Das ist der Punkt. Das ist der ganz entscheidende Punkt, okay? Der Petrus, der erkennt, ich bin zu was viel Höherem berufen worden. Ich bin zu was viel Höherem. Jesus, der lädt mich ein, Menschenfischer zu werden. Nicht nur Fischer, sondern Menschenfischer. Jesus lädt mich ein, am Reich Gottes teilzuhaben. Wenn ich zurückgehe, an was habe ich dann noch teil? Ja, an meinem Fischereibetrieb, das ist vielleicht ganz nett. Aber ich möchte Teil von was Größerem sein und ich merke, hier ist Gott am Wirken und ich sehe, du bist mit Gott zusammen und du bist im Endeffekt Gott und ich möchte an dir dranbleiben, selbst wenn ich jetzt nicht alles verstehen kann. Und wisst ihr, ich habe noch nie jemanden getroffen. Vielleicht könnt ihr mich mal mit jemandem bekannt machen, wenn ihr ihn trefft. Ich habe ihn noch nie getroffen. Irgendjemand, der gesagt hat, ich bin so froh, dass ich Jesus verlassen habe, um mit ihm zusammen zu sein oder mit ihr zusammen zu sein. Ich bin so froh, dass ich Jesus verlassen habe, um meine berufliche Karriere jetzt zu vollenden. Ich habe noch niemanden getroffen. Die Leute, die ich getroffen habe, die sagen genau das Gegenteil. Es war der größte Fehler, dass ich damals weggelaufen bin. Das war falsch. Das war nicht richtig. Wisst ihr, wenn ihr von Jesus weggeht, dann werdet ihr zu etwas hinlaufen. Und ihr müsst euch fragen, ist es das wert? Und diese Frage wird euch vor vielen Schwierigkeiten bewahren. Und diese Frage wird euch vor vielen Sorgen bewahren. Okay? Stellt euch diese Frage. Und sie wird wahrscheinlich meistens kommen, wenn euer Leben gerade in so eine, in so einer Zwischensituation ist. Ja, vielleicht Schule ist rum, jetzt geht's los, wo soll ich arbeiten, welche Ausbildung soll ich machen? Und ihr kommt in ein neues Umfeld und euer ganzes Leben wird neu sortiert irgendwie und alles wird neu um euch rum und ihr habt mit neuen Leuten zu tun. Und ihr werdet euch diese Frage stellen, ist der Weg, den ich gehe, ist der richtig? Und die Kosten, den Preis, den ich dafür zahle, lohnt sich das überhaupt? Soll ich diesen Weg gehen? Und ihr werdet versucht sein zu sagen, nee, ich gehe den Weg nicht mehr. Ja, vielleicht so ein bisschen, Jesus ist gut, aber ich möchte nicht Vollgas mit Jesus gehen. Zu wem wollt ihr gehen? Was gibt euch ewiges Leben? Wer gibt euch das? Wo wollt ihr hingehen? Stellt euch einfach ehrlich diese Frage. Und wisst ihr, nur weil ihr keine Antwort auf eure momentanen Fragen habt, heißt das noch nicht, dass es keine Antworten darauf gibt. Ihr seid vielleicht an einem Punkt, wo ihr gerade sagt, mein Glaube, der ist am Ende und Jesus gibt mir keine Antworten und irgendwie ist alles Mist und eigentlich habe ich überhaupt keine Lust mehr, Christ zu sein und alles andere ist für mich viel attraktiver. Und ich habe 1000 Fragen im Kopf und warum laufen die Dinge nicht so, wie ich mir das wünsche und warum läuft mein Leben nicht so, wie ich das mir wünsche? Und du kriegst gerade keine Antwort auf diese Fragen. Aber die Tatsache, dass du in dem Moment keine Antwort bekommst, bedeutet nicht, dass es keine Antwort gibt. Vielleicht müsst ihr ab und zu ein bisschen warten. Und vielleicht müsst ihr ab und zu mal durch so einen Tal gehen. Und vielleicht möchte Jesus euch ab und zu herausfordern, so wie er seine Jünger hier herausgefordert hat, um zu schauen, hey, willst du wirklich diesen Weg mit mir gehen? Willst du wirklich mitgehen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus uns herausfordert. Und wenn ihr da noch nicht drin wart, dann werdet ihr da reinkommen. Weil Jesus will keine lauen Nachfolger, er will keine Larifari-Christen, er will ganz oder gar nicht. Und deswegen wird er euch immer wieder an diesen Punkt stellen. Und Petrus, der wusste das damals auch nicht, okay? Der ist an einem Punkt und er hat Fragen im Kopf und die Situation ist dämlich und er wusste nicht, wie es weitergeht. Aber fragt ihn mal einige Jahre danach und er wird euch sagen, Halleluja, zum Glück bin ich da geblieben. Denn mein Leben hat sich komplett verändert und dass ich mal die Welt umkrempeln würde, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber er bleibt dran. Stellt euch diese Frage, zu wem sollten wir gehen? Und wenn ihr euch diese Frage stellt, dann fragt euch, wenn nicht Jesus, wer dann? Wenn nicht Jesus, was dann? Ja, das ist total elementar. Und ihr seid euch schuldig, dass ihr euch diese Frage stellt. Wenn ihr dran seid, wegzulaufen. Prüft die Möglichkeiten. Macht das. Und ihr werdet Klarheit bekommen. Aber lauft nicht blind einfach davon und sagt, oh, ist mir alles zu schwer und alles zu hart, okay? Ich möchte zum Abschluss kommen und noch so einen Liedtext euch mitgeben. Ein Liedtext, den ich total genial finde. Der ist von U2. Und ich weiß nicht, wer das von euch weiß, so dieser Leadsänger Bono von U2 ist ja, so viel ich mitgekriegt habe, eben auch Christ, ja? Und U2, die haben damals ein Lied geschrieben, total bekannt, kennt ihr sicher. I still haven't found what I'm looking for. Wird noch ganz oft im Radio gespielt. Wenn ihr euch mal den Text dazu anschaut, also beeindruckendes Lied. In den christlichen, Schulen und Ausbildungsstätten in Amerika damals ging ein heller Aufschrei durch die Massen, als dieses Lied rauskam und ein Hit wurde. I still haven't found what I'm looking for. Ich habe noch nicht gefunden, wonach ich suche. Und alle haben aufgeschrien und gesagt, was, Bono, du bist doch Christ, wie kannst du denn sowas sagen? Du hast doch Jesus und wenn wir Jesus haben, dann haben wir doch alles und dann ist doch alles super. Wie kannst du sowas singen? Und ich finde das so ehrlich, dieses Lied. Und ich finde das so gut. Ich finde das so gut. Wisst ihr, wir sind auf einer Suche. Ja, wir haben, und ich hoffe das für euch, ich kann es nur von mir sagen, ja, ich habe Jesus gefunden, beziehungsweise er hat mich gefunden. Und ich bin super froh darüber. Und trotzdem komme ich in meinem Leben immer wieder an Punkte, wo ich genau diese Frage stelle, Jesus, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Kenne ich dich überhaupt? Wer bist du? Und ich mache mich auf die Suche. Und ich komme immer wieder an diese Punkte in meinem Leben, wo mich so eine Leere erfüllt. Wo ich sagen muss, ich habe immer noch nicht das gefunden, wonach ich suche. Ja, ich habe schon was gefunden und ich will an diesem Jesus dranbleiben, aber ich komme immer wieder an Punkte, wo ich ihn nicht verstehen kann. Wisst ihr, wo ich mich frage, Jesus, wann, wie, was? diese ganzen Fragen, die ich mir stelle. Ich habe es immer noch nicht gefunden und ich wünsche euch das, dass ihr euch selbst diese Frage stellt und dass ihr so ehrlich seid, ja, dass ihr euch nicht an der Stelle zurücklehnt und sagen, hey, peace, ich habe Jesus gefunden, alles klar. Natürlich, das ist super, aber wir sind auf einer Suche, so wie Jesus das gesagt hat, sucht und ihr werdet finden. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für euch, dass euer Leben davon geprägt ist, von einer Suche, von einer immerwährenden Suche nach Jesus. Dass ihr immer mehr nach ihm sucht und nach ihm fragt und euer Leben dadurch immer mehr von ihm geprägt wird. Und ich möchte gerne zum Abschluss noch mit und für euch beten. Steh mal auf dazu. Herr Jesus, Leben mit dir ist spannend, Leben mit dir ist echt herausfordernd. Leben mit dir ist kein Spaziergang und Leben mit dir ist alles andere als langweilig und dafür danke ich dir so sehr. Du bist der Schöpfer des Lebens. Du weißt, wie das Leben ist. Du weißt, wie das Leben auf dieser Welt ist. Und ich danke dir so sehr, dass wir dieses Leben mit dir leben dürfen, dass du dabei bist. Herr, und trotzdem dürfen wir das sehen, immer wieder auch durch die Bibel. Du bist einerseits irgendwie dieser Herr, der so unglaublich barmherzig ist und sich an uns an sich ranlässt und diese Nähe will. Und dann bist du wieder dieser Herr, der auch mal wirklich verstört, wo wir nicht so richtig verstehen, was ist jetzt los? Und wo wir unser Leben hinterfragen, ist der Weg, auf dem ich unterwegs bin, ist das wirklich ein guter Weg und ist der richtig und stimmt das überhaupt und stimmt diese ganze Sache mit Jesus? Und Herr, du siehst das, du siehst diese Fragen, die wir haben. Und ich möchte so sehr beten, dass du uns in diesen Fragen hilfst. Ich möchte nicht beten, dass du diese Fragen von uns weghältst. Nein, diese Fragen, sie bringen uns viel eher in eine richtig tiefe Beziehung zu dir. Ich möchte einfach beten, dass du uns hilfst, dass wir in diesen Zeiten, wo wir herausgefordert sind, dass wir die richtige Frage stellen. Naja, wohin sonst sollten wir gehen? Dass wir den Mut haben, diese Frage zu stellen und dass wir auch den Mut und die Kraft haben, an dir dran zu bleiben, Herr. Das möchte ich so sehr bitten. Und ich möchte dich jetzt so sehr bitten, dass du uns hier segnest und dass du diese Jugendlichen hier segnest, die unterwegs sind mit dir, und die, glaube ich, diesen Wunsch haben, dass ihr Leben wirklich mit dir erfüllt ist und geprägt ist, aber die irgendwie von so vielen Dingen getrieben werden und wo so viele Einflüsse da sind und so viel da ist, was sie umtreibt und was sie auch umschmeißen kann und so viel Unsicherheiten. Und ich möchte dich so sehr bitten, Herr, dass du ihnen eine enge Beziehung zu dir schenkst. Eine Beziehung, die sie durchführt, dass sie deine Hand spüren dürfen, die auch durch die Täler im Leben führt. Nicht nur durch die Höhen, sondern auch durch die Tiefen, Herr. Und dass sie an dir dranbleiben. Dass du dazu Gnade schenkst, Herr. Dass sie nicht weglaufen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie dann in deinen Armen laufen und sagen, Herr, ich kapiere dich nicht, aber ich möchte nirgendwo anders hin. Nur du kannst es tun, Herr, und ich möchte darum beten. Und ich möchte echt bitten, dass du diesen Tag gebrauchst und in unseren Herzen verankerst, sodass diese Frage, wer bist du, einfach da bleibt, Herr. Danke für dein Wirken. Danke, dass du unser Herr bist, Herr. Wir staunen über dich, wir bewundern dich und wir sind so froh, dass wir dich kennen dürfen. Danke dafür, Herr. Amen. Vielen Dank euch für eure ganze Geduld.